Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen zu Beginn auch den Predigttext hören. Steht in Lukas Kapitel 9, 37 bis 50. Lukas 9, 37 bis 50. Es begab sich aber, als sie am nächsten Tag von dem Berg kamen, da kam ihm eine große Menge entgegen. Und siehe, ein Mann aus der Menge rief: Meister, ich bitte dich, sieh doch nach meinem Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, ein Geist ergreift ihn, dass er plötzlich aufschreit, und er reißt ihn, dass er Schaum vor dem Mund hat, und lässt kaum ab von ihm und reibt ihn ganz auf. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinen Sohn her. Und als er zu ihm kam, riss ihn der böse Geist und zerrte ihn. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Knaben gesund und gab ihn seinem Vater wieder. Und sie entsetzten sich alle über die Herrlichkeit Gottes. Als sie sich aber alle verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern: Lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Aber dieses Wort verstanden sie nicht, und es war vor ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn nach diesem Wort zu fragen. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Als aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste unter euch allen ist, der ist groß. Da fing Johannes an und sprach: Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus in deinem Namen, und wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht nach mit uns. Und Jesus sprach zu ihm: Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Im letzten Abschnitt haben wir gehört, wie Jesus verklärt wurde auf dem Berg, von dem sie jetzt herabkamen. Und mit dieser Verklärung war der Höhepunkt seiner Offenbarung in Galiläa erreicht. Ja? Jesus in Herrlichkeit, so wie er jetzt im Himmel herrscht. Und die Jünger, die haben Jesu Worte gehört, sie haben seine Wunder gesehen, sie haben selbst Wunder getan, sie wurden von ihm mit Geist, mit Macht ausgestattet. Und sie haben Jesus auch als den Messias erkannt und sie haben es auch bekannt. Und drei von ihnen haben ihn eben in Herrlichkeit gesehen. Und wenn wir das alles so sehen, müssten wir jetzt nach dieser langen Zeit in Galiläa denken, dass die Jünger bestens vorbereitet sind für den Gang nach Jerusalem, für die Passion Jesu. Aber womit muss Lukas jetzt seinen Bericht über die Zeit in Galiläa beenden? Mit einer Aneinanderreihung von Versagen und Fehlern der Jünger. Und Jesus muss seine Jünger, seine 12 erwählten Apostel, ungläubig und verkehrt beschimpfen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo er nach Jerusalem gehen wird. Und wo er eigentlich ihre Hilfe, ihren Beistand braucht. Und wo liegt das Problem der Jünger? Und wir können auch fragen, wo können wir aus den Problemen, aus den Fehlern der Jünger lernen? Und die Jünger können in ihrem Denken über Jesus, in ihrem Denken über das Werk Jesu, auch in ihrem Denken über ihre eigene Jüngerschaft, sie können in ihrem Denken die beiden widersprechenden Seiten nicht zusammenbringen. Was meine ich hier? Schande und Ablehnung, Tod auf der einen Seite Und göttliche Autorität, erhöhter Status vor Gott, Rettung und Sieg, ja, herrlich, Verherrlichung auf der anderen Seite. Sie können es nicht zusammen verstehen. Ja, Sie können nicht begreifen, dass Jesus, der Sohn Gottes, so erniedrigt werden soll. Aber Jesus macht sehr deutlich, dass es so werden wird. Und das ist unser erster Punkt heute Morgen. Der Größte wird erniedrigt. Jesus kommt vom Berg der Verklärung und wird von der Menge schon erwartet. Und wieder ist da ein Mann, der nur ein Kind hat, einen Sohn. Und dieser Sohn ist krank, beziehungsweise ist von einem bösen Geist besessen. Und der Text macht deutlich, dass dieser Dämon, dieser böse Geist wahrscheinlich diese Krankheit, diese Symptome dieser Krankheit bewirkt. Es klingt so nach Epilepsie, könnte man denken. Siehe, ein Geist ergreift ihn, dass er plötzlich aufschreit und er reißt ihn, dass er Schaum vor dem Mund hat und lässt kaum ab von ihm und reibt ihn ganz auf. Und an dieser Lage wird, oder an dieser Beschreibung wird die doppelt schwierige Lage wiederum deutlich. Erstens, der Sohn ist krank, das ist schon schlimm genug, aber es ist der einzige Sohn. Das heißt, wer wird die Familie versorgen, wenn die Eltern alt und gebrechlich sind, wenn der Sohn krank ist? Und die Hoffnung des Mannes war, dass die Jünger Jesu seinen Sohn heilen könnten. Aber wir lesen Vers 40, und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, sie konnten es aber nicht. Obwohl wir ja vorher schon gehört haben, dass die Jünger von Jesus Macht bekommen haben über Krankheiten, über böse Geister. Und sie haben auch diese Macht ausgeübt. Und warum hat es jetzt nicht geklappt? Und Jesus gibt uns die Antwort, Vers 41, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Das Problem ist, dass seine Jünger immer noch ungläubig sind. Dass sie verkehrt sind. Dieses Wort verkehrt, das benutzt man auch, wenn man sagt, ich bin auf verkehrtem Weg. Ja? Ich will nach Gasse zum Gottesdienst, fahre aber nach Bad Essen. Das ist verkehrt einfach. Ungläubig und verkehrt. Und so setzt Jesus jetzt seine Jünger auf eine Stufe mit dem ganzen Volk, was bei ihm ist, mit dem gemeinen Volk. Und zusätzlich, das merkt man jetzt an dem, was er sagt, das ist eigentlich eine Anspielung auf 5. Mose 32, 5 oder andere Stellen. Ja, er setzt seine Jünger zusätzlich auf eine Stufe mit dem Volk Israel während der Wüstenwanderung. Da steht, das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt. Wider ihn, sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Ja, und wir kennen ja die Berichte aus der Wüstenwanderung, obwohl Gott seine Treue, seine Macht immer wieder gezeigt hat, hat sich das Volk immer wieder von ihm abgekehrt und hat böse Dinge getan. Und eine ähnliche Situation haben wir hier, obwohl Jesus seine Jünger bevollmächtigt hat, obwohl er ihnen seine Macht zeigte, verharrten die Jünger im Unglauben. Sie waren immer noch irgendwie auf dem verkehrten Weg. Und das wird gleich noch deutlicher. Denn etwas sehr Interessantes passiert. Jesus befiehlt also, den Sohn herzubringen. Und er kommt und in diesem Moment reißt ihn der böse Geist zu Boden. Aber Jesus, der zeigt diesem Geist seine Macht. Er heilt den Sohn, er gibt ihn seinem Vater zurück. Und die Leute, die herumstehen, die sehen und die verwundern sich. Worüber? Über die Größe, über die Macht. Luther hat hier geschrieben, über die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der herrliche Sohn Gottes, der große König und Erretter. Sie erkennen diese Herrlichkeit Gottes in Jesu Handeln. Als aber die Leute noch über seine Größe staunten, und jetzt wird es interessant, da sagt Jesus irgendwie was total Unpassendes. Ja, Vers 43b, als sie aber alle sich verwunderten über alles, was er tat, sprach er zu seinen Jüngern, lasst diese Worte in eure Ohren dringen, der Menschensohn wird überantwortet werden und in die Hände der Menschen. Wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Und wie passt das zusammen? Ja, er zeigte seine Macht, seine Herrlichkeit und dann kommt wieder diese Ankündigung von seinem Leiden. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, passt das wunderbar zusammen. Es ist nämlich die Antwort auf die Frage, die Jesus gerade selbst gestellt hat. Ja, du Ungläubiges, du böses Geschlecht, wie lange muss ich bei euch bleiben? Wie lange muss ich euch erdulden? Nun, und hier wird jetzt deutlich, dass Jesus, an dieser Frage wird erstens deutlich, dass Jesus an dem Unglauben leidet. Ganz interessant. Seine Jünger sind immer noch ungläubig, er leidet darunter. Wie lange muss er das noch erdulden? Und genauso geht es wahrscheinlich Jesus jetzt mit uns. Wenn wir kleingläubig sind, wenn wir Unglauben haben, wenn wir einfach nicht das sein Wort ergreifen wollen, dann leidet Jesus in unserem Unglauben. Aber das Zweite wird auch deutlich, nämlich Jesus kennt ja die Antwort auf die Frage. Er stellt ja die Frage nicht so in den Raum hinein und fragt sich, wann wird die Frage endlich beantwortet, sondern Jesus gibt jetzt die Antwort. Erst wenn er sich erniedrigt, wenn er sein Werk ausgeführt hat, dann werden die Jünger begreifen. Und dann werden sie glauben. Ja? Und so war es ja dann auch. Erst als Jesus ans Kreuz gegangen ist, erst als er dann wieder auferstanden ist, erst dann hat es langsam bei den Jüngern geklickert und die haben verstanden, worum es geht. Also die Jünger müssen begreifen, dass beides in Gottes Plan und Jesu, dass beides in Gottes Plan und Jesu Werk zusammengehört. Sie müssen begreifen, dass sich Jesu Herrlichkeit und Größe, sein Sieg und unsere Errettung, wo erweisen wird? Nicht auf dem Berg der Verklärung, sondern am Kreuz. Und genau das begreifen die Jünger jetzt noch nicht. Sie sehen wohl die Herrlichkeit Jesu, aber sie verstehen eben nicht die Notwendigkeit der Erniedrigung. Es steht dann hier Vers 45, und dieses Wort verstanden sie nicht, es war ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen, sie fürchteten sich, ihn nach diesem Wort zu fragen. Und warum? Ja, weil sie wohl auf die Taten von Jesu achten, aber nicht auf seine Worte. Obwohl kurz vorher Gott der Vater ihnen gesagt hat bei der Verklärung, dies ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und Jesus sagt jetzt, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Ja, jetzt hört mir endlich mal zu. Aber sie verstehen Gottes Plan und Jesu Dienst für diese Welt nicht. Und darum, und das ist jetzt die logische Folgerung daraus, verstehen sie auch ihre Jüngerschaft nicht. Und so steht dann Vers 46, es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer wohl von ihnen der Größte sei. Jesus redet hier von Erniedrigung und schon die ganze Zeit von sich selbst, aber auch seinen Nachfolgern, müssen das Kreuz auf sich nehmen. Und die Jünger reden von was? Von Erhöhung. Jesus redet von seinem Dienst, von Dienst seiner Jünger, und die Jünger reden worüber? Über ihren Verdienst. Und das, nachdem Jesus sie ungläubig und verkehrt, ja, als untauglich gescholten hatte. Aber dieses Verhalten der Jünger, das ist nicht außergewöhnlich, sondern das ist absolut natürlich, das ist menschlich. Und ich werde euch erklären, warum das so menschlich ist. Ja, sie haben die Herrlichkeit und die Größe Jesu gesehen. Und sie streben nun auch nach dieser Größe. Unser Meister ist groß, er ist toll, er hat Macht über die Geister, er kann heilen, er redet mit Vollmacht, er ist hier beliebt bei den Leuten, er ist ein Held. Und wir wollen auch solche Helden sein. Wir wollen auch groß werden. Und ihr kennt das vielleicht, also ich kenne das, wenn ich in einen Kinofilm gehe und dann ist dort irgendwie ein ganz großer Held, dann gehe ich nach Hause und ich fühle mich leicht heldenhaft. Ich habe zwar nichts verbracht, aber man denkt so, Mensch, wenn ich könnte hier oder da oder so. Ja? Oder man besucht jemanden, der hat einen übelst guten Garten. Es wächst riesige Tomaten, alles wunderbar, alles grün. Und bei ihm selber, das sieht es eben nicht so aus. Und dann fragt man sich, ja Mensch, wie machst du das? Ja, man möchte auch so einen Garten haben. Man möchte gerne auch so einen grünen Daumen oder sowas haben. Oder man kommt und dann backt eine Frau einen wunderbaren Kuchen beim Kirchenkaffee und der schmeckt einfach herrlich. Und die Frage ist natürlich, Mensch, gib mir das Rezept, ich möchte auch so einen großartigen Kuchen backen. Ja, also mein älterer Bruder, der hat gute Noten im Unterricht und ich möchte auch so gut werden. Oder ich habe keine Chance, so gut zu werden, aber mein großer Bruder fällt durch seine guten Noten so gut auf. Ja, damit ich auch auffallen kann, mache ich einfach ganz schlechte Noten, ja, um auch irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so weiter und so fort. Ja, wir kennen das ja. Das Streben nach Größe, das ist uns angeboren. Und wie reagiert Jesus jetzt darauf? Und das ist interessant, er beschimpft die Jünger diesmal nicht, sondern er erklärt ihnen, wie sie wahre Größe erlangen können. Er sagt, Leute, ihr wollt groß sein? dann passt mal auf, der Geringste unter euch wird groß sein. Und das ist dieser Kontrast hier. Erst sagt er, der Größte, ich werde erniedrigt. Und jetzt sagt er, und die Geringsten, die werden erhöht werden. Also Jesus fordert hier unser menschliches Denken, unser normales Denken heraus. Stellt es eigentlich auf den Kopf. Also, hier kommen wir zum zweiten Punkt. Die Geringen werden erhöht. Es ist also menschlich nach Größe zu trachten. Es ist unsere Veranlagung, dass wir wachsen, dass wir reifen, dass wir lernen, dass wir besser werden. Und es ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber es gibt ein sündiges Streben nach Größe. Beziehungsweise ist das Streben nach Größe oft mit Sünde verbunden. Und was meine ich damit? Oft bedeutet nach Größe streben einfach, dass wir beliebt sein wollen. Bekannt, dass wir Anerkennung, Aufmerksamkeit finden wollen. Ja, dass wir gern den Ton angeben wollen. Und das ist ja schon bei kleinen Kindern so, das entwickelt sich nicht erst irgendwann, das geht ganz zeitig los. Ganz kleine Kinder, die spüren genau, wenn die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist. Und dann spüren sie sogar noch besser, wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr auf sie gerichtet ist. Und dann wird irgendwas unternommen, um wieder die Aufmerksamkeit zu bekommen. Nun, vielleicht will nicht gleich jeder von uns Chef werden, leiten, Befehle verteilen, ja, Verantwortung tragen. Das ist jetzt nicht so, dass nach dem alle Menschen streben. Aber wir wollen gern Ehre, die uns nach unserer Meinung gebührt. Viele Menschen streben natürlich auch danach, berühmt zu werden oder wenigstens berüchtigt. Und dabei ist es heutzutage auch so, dass es nicht mehr darauf ankommt, ob man wirklich etwas geleistet hat. Ja? Tu irgendwas Verrücktes und werde berühmt. Und tatsächlich, das funktioniert wunderbar. Zeitschriften und Fernsehsendungen, die sind voll von solchen Typen. Also zum Beispiel weiß ich bis heute nicht, was Paris Hilton geleistet hat. Weiß es nicht. Ich gehe zu meinem Arzt, da liegen Haufen Zeitschriften rum, mindestens auf einer Paris Hilton. Was hat die gemacht? Ich weiß es nicht. Aber sie ist berühmt. Also, es geht darum, dass dich die Leute mögen, dass sie dich kennen. Hauptsache, du findest Aufmerksamkeit. Die Leute um dich herum, die müssen einfach merken, dass du da bist, dass du das und das kannst, dass du diese und jene Fähigkeit besitzt. Warum ist das so? Weil du von dir überzeugt bist, weil du besser als andere bist, weil du es einfach drauf hast. Ja? Du bist einfach ein guter Typ. Und das müssen auch die anderen Leute begreifen. Man ist also davon überzeugt, dass man durch seine Leistung, durch seine Art und durch seine Talente Ehre verdient. Mindestens mehr Ehre als so manch ein anderer um einen herum. Nun gut, das ist dieses sündige, weltliche Streben nach Größe. Es gibt aber in der gleichen Richtung auch ein christliches, ein falsches christliches Denken über Größe. Das klingt dann etwa so: Du bist wunderbar, du bist liebenswert, du bist einzigartig. Und du hast, weil du dich für Christus entschieden hast, den Sieg errungen. Ja, du bist toll und Gott liebt dich. Und mit den kleinen Schwächen, die du noch hast, da wird dir Gott helfen, dass diese kleinen Schwächen weggehen und dass du noch wunderbarer und noch toller wirst. Gott hilft dir, dass du deine eigene Größe erkennst und etablieren kannst. Und egal, ob es jetzt dieses weltliche Streben ist, ob es dieses pseudochristliche Streben ist, was ist das? Das ist Selbstliebe, es ist Eitelkeit. Man sagt dazu auch, das ist Narzissmus. Und ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Geschichte von dem Narziss, so ein netter, junger, hübscher Mann, der im alten Griechenland unterwegs war und irgendwann in einem Teich sah. Und dann sah er dort einen wunderschönen jungen Mann. Und er war einfach fasziniert von diesem Mann. Er war so toll, so schön. Und er konnte einfach nicht mehr aufhören, auf ihn zu schauen. Er wollte nur noch da diesen wunderschönen Mann anschauen. Und ist daran letztendlich zugrunde gegangen. Nun, genau das ist es. Narzissmus, ja, Eitelkeit, Selbstliebe, das ist Sünde und das führt in den Tod. Es führt nicht zu Gott, es führt zu uns und damit in den Tod. Und es gibt jetzt gegen dieses Streben eine übertriebene Gegenreaktion. Und in dieser Gegenreaktion wird Größe grundsätzlich abgelehnt. Ja, man versucht unter allen Umständen ein kleines Licht zu bleiben. Alles, was mit Erfolg, mit Karriere, mit Fortschritt, mit mehr Geld verdienen, mit mehr Bildung und so weiter zu tun hat, das wird abgelehnt. Und auch das ist falsch. Ja, was spricht dagegen, eine bessere Ausbildung zu machen, einen besseren Job zu bekommen, mehr Geld zu verdienen, dadurch mehr helfen zu können? Was spricht dagegen, etwas gegen die Missstände in der Welt zu tun? Was spricht dagegen, mal aufzustehen und mal was zu sagen, wenn es nötig ist? Was spricht dagegen, Verantwortung zu übernehmen? Es ist so, dass die Bibel uns geradezu dazu auffordert. Wir haben es heute in der Schriftlesung gesehen. Es ist natürlich etwas anderes, wenn man diese Dinge missbraucht, aber solche Sachen an sich sind gut. Die Bibel macht deutlich, Christen sollen fleißig sein, sie sollen hart arbeiten, sie sollen viel lernen, sie sollen in der Nachbarschaft beliebt sein, sie sollen Geld verdienen, um sich selbst und sogar andere zu versorgen, Christen sollen sich engagieren, Christen sollen Verantwortung übernehmen und so weiter. Und was wir hier machen müssen, ist zu unterscheiden zwischen gesunden Eifer, gesunder Strebsamkeit und sündigen Stolz und Hochmut. Und was wir nicht tun dürfen, ist, unseren fehlenden Eifer, unsere fehlende Strebsamkeit damit zu entschuldigen, dass wir Größe ablehnen. Ja, vielleicht entschuldigen wir damit nur unsere Faulheit. Manche sagen, sie wollen demütig sein, aber eigentlich haben sie einfach keine Lust, irgendetwas zu machen, irgendetwas zu verändern. Vielleicht bemühen wir uns auch nicht, weil wir davon überzeugt sind, dass wir schon ziemlich gut und ziemlich groß sind. Ja, was soll ich mich jetzt noch anstrengen? Ich hab's doch schon drauf. Vielleicht ist es auch so, dass man so viel Potenzial hat, so viele Ideen, dass man gar nicht darüber hinauskommt, über diese Möglichkeiten, über dieses Potenzial zu spekulieren und Pläne und Ideen zu machen. Man geht nie den Schritt, dann wirklich diese Sachen auszuführen. Ja? Also die bekannte Geschichte hier in der Gemeinde, mein Vater und sein Freund, die wollten mit dem Fahrrad nach Ulaanbaatar fahren. Die haben jahrelang geplant, die haben sich Ausrüstung besorgt, Fahrräder, alles war da. Aber soviel ich weiß, sind sie bis heute nicht nach Ulaanbaatar gekommen. Also viel Potenzial, leider keine Ergebnisse. Vielleicht ist es auch so, dass man schon mal eine Leistung gebracht hat im Leben und dann gibt man sich damit zufrieden. Ja? Früher, ja, als ich noch so alt war oder damals, da habe ich das und so gemacht, hätte es mich mal sehen sollen. Es gibt Leute, die reden tatsächlich nur von den drei großen Dingen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und man denkt, ihr Leben besteht eigentlich nur noch daraus. Und wenn man sich mit ihnen unterhält, weiß man vorher schon, was gleich kommen wird. Damals habe ich, ja, weiß ich. Ja? Und ich meine, wir Männer stehen wahrscheinlich da, aus meiner Erfahrung, mehr in der Gefahr, dass wir immer viel erzählen über die großen Dinge, die wir mal getan haben. Es ist auch nicht so schlimm, wir können uns darüber unterhalten. Das ist die guten alten Zeiten, ja. Aber wenn sie uns dann daran hindern, irgendwie weiterzukommen, ja, wenn wir dadurch einfach stehen bleiben, uns damit zufrieden geben, und das ist natürlich nicht gut. Und noch eine andere interessante Methode ist es, ja, Strebsamkeit einfach zu vermeiden, indem man sich nur mit den Schlechteren vergleicht. Das habe ich so in der Schule früher gemacht. Bei uns war das mal so, zu DDR-Zeiten noch, dritte Klasse oder so, da wurde dann am Schuljahresende oder so, wurde dann die Klasse aufgeteilt, das waren die Guten, das Mittelfeld und die Schlechten. Und ich war bei den Schlechten und musste dann nach Hause, das war natürlich, musste man dann zu Hause sagen, gab einen Zettel und so, und ich musste das irgendwie erklären. Und meine Lösung war ganz einfach, ich bin nach Hause und gesagt, ja, ich bin zwar bei den Schlechten, aber ich bin der Beste der drei Schlechten. War ich fest davon überzeugt. Also ich habe meine Probleme, ich habe meine Sünden. Ja, aber schaut euch mal die an, was die machen. Da bin ich doch echt noch ganz gut dabei. Und die letzte Methode möchte ich noch anführen, mit der man sehr gut Größe und Strebsamkeit verhindern kann, ist die Mach-ich-morgen-Methode. Ja? Mache ich morgen. Gibt ein Liedermacher, Gerhard Schöne, der hat ein schönes Lied geschrieben, das heißt morgen, und das geht dann so los, morgen taue ich den Kühlschrank ab, morgen räume ich groß auf, morgen zeige ich dir, wie lieb ich dich habe, morgen, und dann sind ja strophenweise immer, was er alles morgen macht. Der Refrain geht dann immer morgen, 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 und dann nach der letzten Strophe, im letzten Refrain wird es dann deutlich, da singt er morgen, morgen, morgen oder übermorgen. Ja, morgen ist auch noch ein Tag. Also es gibt Menschen, die lehnen Größe grundsätzlich ab. Und sie haben dafür viele gute, fromme, vernünftige Gründe. Und sie kommen sehr demütig rüber, aber sie wollen mit ihrer Demut eigentlich nur andere Dinge in ihrem Leben verdecken. Und vielleicht kommen euch auch da einige dieser Methoden bekannt vor. Nun, denkt ihr, wenn ihr mit eurem Auto immer nur schön, brav im zweiten Gang fahrt, dass ihr den Autokonstrukteuren dadurch Ehre erweist? Denken wir, wenn wir die Talente, die Möglichkeiten, die Mittel, die Wege, die uns Gott schenkt und eröffnet, denken wir, wenn wir sie nicht nutzen, dass wir damit demütig sind und Gott Ehre erweisen? Und die Antwort ist natürlich nein. Wir machen ihm keine Ehre. Wir sind auch nicht demütig, im Gegenteil, wir sind hochmütig, weil wir das, was uns Gott schenkt, nicht annehmen, sondern ablehnen. Spricht es von Nächstenliebe, wenn wir gerade mal uns selbst versorgen können, vielleicht sogar noch auf Kosten anderer leben, nur um Größe zu vermeiden? Nein, im Gegenteil, das ist egoistisch. Der Mensch ist von Gott so gemacht, dass er wächst, dass er lernt, dass er Dinge organisiert, verbessert, dass er größer, dass er besser wird. Und wenn wir in unser Leben schauen, dann wollen wir das ja auch so. Ich schaffe mein Auto in die Werkstatt, was möchte ich gerne? Ich möchte einen richtig guten Kfz-Schlosser. Ich gehe ins Krankenhaus und muss operiert werden, das will ich. Ich will einen richtig guten, ich will einen großartigen Arzt. Ich möchte gerne einen großartigen Vater, ich will eine tolle Mutter, ich will gute Freunde, ich will mit Profis in einem Team zusammenarbeiten. Also merkt ihr, diese totale Ablehnung von Größe, von Entwicklung, von Verbesserung, das ist falsche Demut. Das ist letztendlich auch Eitelkeit und Narzissmus. Man will, dass man beachtet wird, für was? Für seine Bescheidenheit, für seine Armut, für seine Demut. Der eine sagt, ich bin der Größte, ich kann alles, bewundert mich. Und der andere sagt, ich bin das größte Nichts aller Zeiten, ich bin total beklagenswert, bedauert mich. Beides ist Narzissmus. Und beide Wege streben nach weltlicher, nach sündiger Größe. Beide Wege streben danach, letztendlich den Menschen groß zu machen und nicht Gott. Nun, wenn das falsche Wege sind, was ist dann die biblische Alternative? Vers 47. Als aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sprach zu ihnen, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat, denn der Kleinste ist unter euch allen, denn wer der Kleinste unter euch allen ist, der ist groß. Hier müssen wir wissen, ein Kind war damals nicht sowas wie heute, ja, Kinder das Größte, Kinder an die Macht, Kinder müssen umsorgt und behegt werden, sondern ein Kind war damals auf der untersten sozialen Ebene. Kinder wurden als Zeitverschwendung betrachtet. In der Mishnah, da steht Folgendes, am Morgen schlafen oder am Vormittag schlafen, am Mittag Wein trinken, mit Kindern plaudern und dort abhängen, wo niedere Menschen rumhängen, das zerstört einen Mann. Und jetzt sagt Jesus, wer dieses Kind aufnimmt. Jemanden aufnehmen, das bedeutet, jemand in Ehre und großer Gastfreundlichkeit in sein Haus aufnehmen. Und dann haben die Leute natürlich Folgendes gemacht, sie haben nur Leute aufgenommen, wo sie nicht Gefahr ging, ihre eigene Ehre damit zu verletzen. Also nur Gleichgestellte oder Höhergestellte wurden gastfreundlich aufgenommen. Und Jesus kehrt hier die soziale Pyramide, die wir alle kennen, auf den Kopf und versucht das Denken der Jünger damit wieder auf den Boden zu stellen. Ja, die Jünger kommen scheinbar wunderbar zurecht mit Verherrlichung und Erhöhung. Sie streben danach, selbst groß zu sein. Sie haben ihre Sonderstellung als Jünger Jesu voll begriffen. Wir sehen das bei den letzten Versen, wo es um diesen Mann geht, diesen anderen Mann, der böse Geister austreibt. Aber den Teil Demut und Erniedrigung, den schließen sie aus. Ja, warum sollen wir den einbeziehen? Wir sind doch mit wem? Mit dem Messias unterwegs. Ja, nun vielleicht, weil sie einem Messias folgen, der obdachlos ist, der verfolgt wird, der verlästert wird, der verspottet wird, der viel leiden wird und der getötet werden wird. Und dieser Messias ist es, der ihnen jetzt erklärt, wie wahre Größe aussieht, wie man groß vor Gott werden kann. Wahre Größe hat der, der erstens ungesunde Vergleiche und Wettkampf zurückweist, aber mit Jesus verbunden ist. Ja, Größe kommt nicht durch den Vergleich, sondern Größe kommt durch Jesus. Schon indem Jesus dieses Kind nimmt, weist er diese Vergleiche, diesen Wettstreit komplett zurück. Und das ist auch verständlich, denn was bewirkt Vergleich, was bewirkt Wettstreit? Es bewirkt in mir entweder Stolz oder Verzweiflung. Ja, entweder schaue ich mich rum und sehe, den Witz habe ich schon dreimal viel besser erzählt, ich kann besser Auto fahren, ich kann besser reden, ich bin sowieso besser im Garten und einen besseren Kuchen kann ich auch backen. Ich bin ein toller Typ. Oder ich schaue rum und sage, also ich kriege es einfach nicht so hin. Bei mir wächst es nicht, der Kuchen ist schlecht, meine Familie und überhaupt mein Auto, mein Fahrrad und ich kann nichts. Was soll nun werden mit mir? Also Jesus lehnt diesen Vergleich, diesen ungesunden Vergleich ab. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Vorbilder haben dürfen. Und dann sagt er, wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt. Das heißt, dieses Kind wird in Ehre aufgenommen. So wie Jesus Christus selbst aufgenommen wird. Und warum? Warum wird dieses Kind, dieses niedrigste Glied in der Gesellschaft, solcher hohen Ehre wert geachtet? Weil es mit Christus verbunden ist. Ja, das Kind aufzunehmen, das bedeutet Christi aufzunehmen, und Christus aufzunehmen bedeutet den Vater selbst aufzunehmen. Das geringste Kind wird groß sein. Warum? Weil es mit Jesus verbunden ist. Ein weiterer Punkt wird hier deutlich. Wahre Größe hat der, der demütig Bedürftigen hilft. Der demütig, das heißt im Stillen, ohne viel Aufhebens, Bedürftigen hilft. Ja, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus und wie er alle hier rumsteht. Wenn ihr wirklich groß sein wollt, wenn ihr was leisten wollt, wenn ihr nützlich sein wollt, dann kümmert euch bitte jetzt erstmal um dieses Kind. Ja? Spielt mit ihm, sucht mit ihm die Schaufel, kauft ihm die Tüte Haribo, was weiß ich. Ja, bevor ihr hier noch weiter rumsteht und rumdiskutiert, kümmert euch erstmal um dieses Kind. Macht euch erstmal nützlich. In meinem Namen aufsehen, besser könnte man hier noch übersetzen, um meines Namens willen aufnehmen. Das heißt, wir sollen das Kind aufnehmen, wie wir Jesus selbst aufnehmen würden. Das heißt, wir sollen den Bedürftigen, dafür steht ja das Kind, Ehre erweisen. Sie lieben, ihnen dienen, helfen. Wir sollen letztendlich Großes für sie tun. Ja, das Kind steht für die Einsamen, für die Unkuhen, für die Armen, für die Unbeliebten, für die Schwachen, für die Kranken, für die Straftäter in den Gefängnissen, für Obdachlose, für Süchtige, für Ausländer. Für sie sollen wir Großes tun. Demütig den Bedürftigen helfen. Und ein dritter Punkt wird deutlich. Wahre Größe hat der, der von Herzen demütig alles zur Ehre Gottes tut. Der von Herzen demütig alles zur Ehre Gottes tut. Das Kind im Namen Jesu aufnehmen bedeutet, das Kind zu ehren. Und das Kind zu ehren bedeutet, Jesus zu ehren. Und Jesus zu ehren bedeutet, den Vater zu ehren. Ja, das, was wir tun, sollen wir demütig tun. Wir sollen uns für andere erniedrigen. Dafür steht das Kind. Und das, was wir tun, sollen wir zugleich für Gott tun, zu seiner Ehre. Dafür steht das in meinem Namen. Paulus sagt an anderer Stelle, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zu Ehre Gottes, ja? Ob ihr krank seid oder leidet, ob ihr gesund seid und Erfolg habt, ob ihr große Dinge vollbringt, ob ihr kleine Dinge vollbringt, tut alles zur Ehre Gottes. Und wer so handelt, der, wer danach strebt, wer auf diese Art und Weise klein wird, der wird groß bei Gott. Denn wer der Kleinste unter euch allen ist, der ist groß. Und diese Worte, dieses niedrige Kind, das erinnert nun Johannes an eine Begebenheit, in der es auch um Größe und um Rang, um Status ging. Jesus lehrt sie hier, dass sie sogar Kinder annehmen sollen. Sie dagegen, die Jünger, haben einen Mann, der Gutes tun wollte, der im Namen Jesu handelte, daran hindern wollen. Ja, sie haben ihn nicht würdig dafür geachtet. Meister, Vers 49, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus in deinem Namen und wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht nach mit uns. Jesus, da war ein Mann, der gehörte nicht zu unserem internen elitären Jüngerkreis. Ein Mann, der nicht mit uns durch die Städte und Dörfer zieht. Und er hat es trotzdem gewagt, in deinem Namen Dämonen auszutreiben. Ja, er hat keinerlei Berufung, keine Papiere, keine Ausbildung, keine Empfehlung, nichts vorzuweisen. Er hat es einfach gemacht. Das geht doch nicht. Nun, Dämonen austreiben, das ist eigentlich eine gute Sache. Jesus tat es, seine Jünger sollten es tun. Menschen werden dadurch befreit, das ist gut. Und Johannes selbst berichtet, dass der Mann, dieser fremde Mann, das mit Erfolg tat. Im Gegensatz zu den Jüngern. Ja? Der war gut, der war groß. Und er tat es sogar, in welchem Namen? Im Namen Jesu. Er fand Jesus gut. Ja, er war auf der Seite von Jesus. Aber er gehörte eben nicht zum engeren Jüngerkreis. Er war nicht gleichen Ranges wie Johannes und Petrus und all die anderen Apostel. Nun, wir haben damals gehört, dass die Jünger eigentlich auch ganz gewöhnliche Männer waren. Ja, das waren Nobodies. Fischer, Handwerker, war sogar ein Zöllner mit dabei. Aber nun hatten sie eine besondere Stellung. Jesus hat sie erwählt. Jetzt hatten sie Vorrechte und diese Vorrechte mussten natürlich gewahrt werden. Die mussten verteidigt werden. Und die Jünger konnten jetzt nicht mehr einfach so mit jedem zusammenarbeiten. Und wir kennen ja dieses Verhalten bis heute. Ja, die sind nicht aus unserem Gemeindebund, gehören nicht zu unserer Denomination. Die haben nicht an der Akademie studiert, sie haben nicht unsere Theologie, nicht hundertprozentig unsere Überzeugung. Den können wir nicht wirklich zusammenarbeiten, die können wir nicht unterstützen, den können wir nicht offen begegnen. Hier müssen wir kritisch bleiben, hier müssen wir vorsichtig sein. Und was sagt Jesus? Wehrt ihm nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Er arbeitet im Namen Jesu, also für Jesus. Er macht etwas Gutes, er erzielt sogar Ergebnisse. Dann freut euch daran. Das ist gut, der arbeitet mit euch zusammen. Der ist auf eurer Seite, ist keine Gefahr, keine Konkurrenz. Preist Gott, wo immer sein Reich sichtbar wird. Und es gibt tatsächlich Gemeinden, es gibt Kirchen, denen wir kritisch gegenüberstehen. Ja, wo wir einige Punkte anders sehen, wo wir sagen, oh, das sind schlimme Irrlehren. Und sonst wäre es ja auch damals nicht nötig gewesen, sich in dieser Gemeinde zusammenzutreffen, diese Gemeinde zu gründen. Aber wir dürfen deshalb nicht grundsätzlich gegen andere Christen sein, bloß weil sie eben nicht zu uns gehören, zu unserem Dunstkreis, irgendwie in unser Lager gehören. Im Gegenteil, wenn sie Jesus lieben, wenn sie für ihn arbeiten, wenn sie Gutes tun, dann dürfen wir uns mit ihnen freuen, dürfen für ihren Dienst beten, dürfen sie ermutigen, sie wertschätzen. Wir sollen sie auf keinen Fall beneiden oder ihnen ihren Erfolg missgönnen. Und das gehört auch zum Thema Größe, ja, wahre Größe. Wir dürfen uns an der Größe, an dem Erfolg anderer erfreuen. Das ist auch wahre Größe. Warum? Weil wir sehen können, dass das Reich Gottes wächst, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Und das ist ja, worum es geht. Ja? Es geht nicht um mich, es geht nicht um dich, es geht nicht um die anderen, es geht um das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit in dieser Welt, so wird euch alles andere zufallen. Das zählt. Ich fasse es nochmal zusammen. Das erste war, Jesus zeigt seine Größe, seine Macht auf dem Berg, dann kommt er runter und zeigt wieder die Macht über den bösen Geist. Und gleich darauf macht er wiederholt seinen Jüngern deutlich, dass er erniedrigt wird. Ja, der Größte wird erniedrigt. Und dann das zweite, Jesus zeigt an einem Kind seinen Jüngern, was wahre Größe bedeutet. Wer der Geringste wird, wer ein Diener der anderen wird, wer andere höher achtet als sich selbst, der wird groß. Der ist fähig zu helfen, der ist fähig mitzuführen, fähig Verantwortung zu übernehmen, fähig zu leiten. Die Niedrigen werden erhöht. Aber Jesus lehrt nicht nur, was wahre Größe ist. Er gibt auch in seiner Person nicht nur ein Vorbild dieser wahren Größe. Nein, Jesus ist auch die Quelle für wahre Größe. Ja, was hat Jesus gesagt? Er wird nach Jerusalem gehen und dort in die Hände der Menschen überantwortet werden. Und dann im nächsten Vers, Vers 51, dann lesen wir dann, wie er sein Angesicht nach Jerusalem wandte und tatsächlich den Weg zum Kreuz ging. Und dort am Kreuz fand was statt? Da fand ein großer Austausch statt. Unsere Eigenliebe, unser Narzissmus, unser Stolz, unser Neid, Missgunst, unseren Streit, unseren Hass, unsere Sünde nahm Christus auf sich. Er starb am Kreuz, er bezahlte damit unsere Sünde, unsere Schuld vor Gott. Und er gab uns seine Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21. Den, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn wir an Christus glauben, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann haben wir seine perfekte Gerechtigkeit. Sie ist uns gut geschrieben, in Klammern auch, wenn wir noch Sünder sind. Paulus schreibt dann an die Römer, Kapitel 8, Vers 1, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein! Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und dann schreibt er Vers 4 weiter, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Also wodurch werden wir erhöht? Wie werden wir groß? Nicht dadurch, dass wir unseren eigenen Begierden freien Lauf lassen. Nicht dadurch, dass wir große Leistung vollbringen. Auch nicht dadurch, dass wir so klein und bescheiden sind. Sondern durch die Erniedrigung Jesu Christi. Er ging an das Kreuz, damit wir seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Liebe, seinen Geist, wie es Paulus schreibt, bekommen. Damit wir mit ihm verbunden sind. Durch sein Werk hat er uns letztendlich befreit zum Dienen, zum Lieben, zum Unterordnen, zur Demut. Und wenn wir den heutigen Predigttext dazu nehmen, zur wahren Größe. Ja, wir können nichts leisten für seine Liebe, sondern wir können etwas leisten durch seine Liebe. Wir können nichts leisten für unsere Gerechtigkeit, wir können etwas leisten durch seine Gerechtigkeit. Wir können nichts leisten für wahre Größe, sondern nur durch seine Größe, die er uns in seiner Erniedrigung gezeigt hat. Christus will uns durch seinen Geist und durch seine Gnade immer mehr dahin führen, dass wir zur wahren Größe wachsen. Und das zur Ehre Gottes und zur Hilfe für unseren Nächsten. Zur Ehre Gottes und zur Hilfe für unseren Nächsten. Und das soll unsere Hoffnung sein und das ist auch unsere Freude. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.